Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Herzlich willkommen im Millerntalk. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen zum Einstieg. Ich mag das ja bei Auswärtsspielen ganz gern, schon ein wenig früher in die jeweiligen Städte zu kommen. Einerseits um etwaigen Bahnkatastrophen vorzubeugen, andererseits, um dann auch schon mal ein bisschen was zu sehen vor Ort, wenn man da ist, und schätze das dann auch, mir ein Hotel möglichst innerstädtisch zu suchen, um auch abends nach dem Spiel nochmal die Gelegenheit zu haben, dann ein wenig umzulaufen, Eindrücke zu sammeln. Nun geht's am Wochenende nach Mainz am Sonntag, da der FC St. Pauli dort spielt, und auch in diesem Februar müsste es gewesen sein, war ich bereits beim Auswärtsspiel dort, und da hat sich infolge der Partie, es war glaube ich ein Mainzer Sieg, noch etwas Besonderes zugetragen. Mein Gegenüber am Bildschirm lacht jetzt schon, so wie er immer breit lacht. Und zwar habe ich im Anschluss an das Spiel, das das Fastnachtsspiel war, die erste Fastnachtssitzung meines Lebens besucht. Mit dem heutigen Gesprächspartner und war restlos begeistert davon. Nun, wen haben wir hier heute zu Gast im St. Pauli Podcast des Abendblatts? Wir haben einen Mainzer zu Gast. Wir haben den Ex-Kommunikationsvize der deutschen Fußballliga zu Gast. Kann man das so sagen?
Das kannst du gerne so sagen.
Sehr schön.
Aber was du vorher gesagt hast, ist ja noch viel wichtiger, dass du das nervlich überstanden hast. Eine Fastnachtssitzung, ich weiß nicht, wie man das bei euch im Norden nennt, wahrscheinlich ist es gar nicht so sehr. Ja. Und das ist ja schon eine ganz andere Kultur. Aber das ist die Mainzer Lebensfreude, und das weiß ich sehr zu schätzen, dass du dich drauf eingelassen hast.
Ja, du hast mehr Mut gemacht, und das ist nämlich heute auch das Thema des Podcastes. Nämlich zu Gast ist Marcel Friedrich, auch ein guter Freund, was ich sehr zu schätzen weiß. Und Marcel hat nach seiner Zeit bei der DFL sich selbstständig gemacht, um ein Buch zu schreiben, das Buch Mutmachermenschen, das er jetzt auch gerade auf Lesereise, auf Vortragsreise. Das Buch kann ich nur jedem ans Herzen legen, da werden wir gleich noch ein wenig drüber sprechen. Aber der eigentliche Anlass ist, wir wollen heute mal erörtern, was macht denn eigentlich dem Tabellenletzten, dem ersten FSV Mainz 05, und was macht dem Drittletzten, dem FC St. Pauli, Mut, jetzt den Klassenerhalt noch zu schaffen oder vielleicht am Sonntag das Spiel zu überstehen. Marcel, ich habe gesagt, du hast ein Buch geschrieben. Was ist denn überhaupt der Anlass gewesen für dich, Mitte 30, aus einem tollen, wirklich auch passionierten, sicherlich auch nicht ganz verkehrt bezahlten Job auszusteigen, um dich selbstständig zu machen, um der weitgehend brotlosen Kunst des Autorendaseins nachzugehen?
Es rührt daher, dass ich selbst mit einer körperlichen Behinderung lebe seit meiner Geburt. Für alle die, die mich natürlich jetzt im Podcast nicht sehen können, sei eben beschrieben, dass ich mit einem schrägen Gesicht durchs Leben gehe. Mir fehlen in der linken Gesichtshälfte Nerven, was sich eben ganz besonders beim Lachen zeigt. Da lacht bei mir eben nur eine Gesichtshälfte, nämlich die rechte, während die linke gar nicht aktiviert werden kann. Und trotzdem oder gerade deshalb ist es mir gelungen, einen Weg zu gehen, auf den ich ja auch stolz bin. Im Sport durfte ich mir sehr, sehr viele Träume erfüllen. Aber als ich dann gemerkt habe, als ich das erste Mal über mein Leben mit körperlicher Behinderung gesprochen habe, wie viel überwältigende, tolle, positive, bewegende Reaktionen ich bekommen habe, habe ich gemerkt, ich kann damit unserer Gesellschaft vielleicht noch ein bisschen mehr dienen, wenn ich das nicht nur mit dem Buch, es ist ein gesamtes Cross-Media-Projekt, auch mit Vorträgen, mit Workshops tue und dafür einstehe, Menschen ein bisschen zu ermutigen. Da war mir klar, da muss ich auch meinen Traumjob im Fußball kündigen.
Ja, Marcel, das Mutmacher-Menschen-Buch, habe ich schon gesagt, lohnt sich auf jeden Fall, das mal zu bestellen oder zu einer deiner Lesungen zu gehen, womöglich auch in absehbarer Zeit in Hamburg hier oben bei uns. Führ uns doch mal vielleicht ganz kurz durch. Welche Mutmacher-Menschen hast du im Buch porträtiert? Wen hast du gesprochen? Was sind die Geschichten dahinter?
Geschichten sind sehr, sehr unterschiedlich, weil diese Personen von 17 bis 90 Jahre alt sind. Da geht es um sichtbare wie nicht sichtbare Themen, körperliche Behinderungen, chronische, seelische Erkrankungen, aber auch beispielsweise Themen wie Homosexualität. Thomas Hitzitzberger hat gar nichts mit körperlicher Behinderung zu tun. Der hat es aber viele Jahre lang erfahren, dass er mit einem Päckchen auf dem Rucksack lebte. Das Päckchen hieß, er ist ein homosexueller Mann und traute sich nicht, im Fußballumfeld sich zu outen. Und als er dann seine Karriere beendet hat und sich dann outete, merkte er, wie sich Fesseln lösten, weil er darüber gesprochen hat. Und jetzt ist er ein ganz, ganz anderer, viel selbstzufriedener Mensch. Und das zeigt dieses Beispiel, dass wir alle mit einem gewissen Päckchen durchs Leben gehen. Bei manchen, wie bei mir, ist es im Gesicht schon erkennbar. Bei manch anderen, wie bei Thomas Hitzelsberger, ist es gar nicht erkennbar. Aber manchmal sind die nicht sichtbaren Päckchen die noch schwerwiegenderen. Und da möchte ich zeigen, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, individuell sich seinen Themen zu stellen und zu versuchen, so ermutigend und bestmöglich die jeweilige individuelle Situation anzugehen.
Noch ein Fußballbeispiel rauszunehmen, du hast auch mit Theresa Enke gesprochen, der Frau des verstorbenen ehemaligen Nationaltorwarts Robert Enke, der sich bekanntermaßen das Leben genommen hat. Wie hat sie auf dich gewirkt? Wie hat sie Mut vermittelt?
Sie hat das größte Schicksal erleben müssen, was man sich irgendwie nur ausmalen kann, wenn sich dein Partner vor den Zug legt. Sie hatten damals Kind verloren und waren eigentlich so in der Phase, wo sie sich als Familie resetteten und dann stirbt dein Partner, begeht Selbstmord, und dann musst du dir die Frage stellen, bedeutet das auch für dich irgendwie einen totalen Absturz? Und das war es für sie ganz im Gegenteil. Sie hat etwas Positives draus gemacht. Sie hat mit Unterstützung des DFB die Robert-Enke-Stiftung gegründet und hat es geschafft, psychische Erkrankungen und Depressionen zu enttabuisieren. Und sie ist so eine kraftvolle, starke Person, unglaublich sympathisch. Als wir uns im Hotel in Hannover getroffen haben,
am Rande des Stadions in Hannover und da hatte ich schon diese Gedanken immer wieder im Kopf, wie war das damals, wie der Sarg im Stadion auch aufgebahrt wurde. Das hatte ich die ganze Zeit im Kopf und daher war ich bei dem Termin ausnahmsweise mal ein bisschen nervös und dann kommt sie rein mit einem freundlichen Strahlen und super, super empathisch und großartige Person, kann ich wirklich nur sehr, 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 sehr von schwärmen.
Eine von vielen großartigen Personen, die in einem Buch vorkommen, also es gibt tolle Geschichten, sehr rührend fand ich auch beispielsweise die von deiner Mitmainzerin Rosi, einer mittlerweile 91 Jahre alten Dame, die als Influencerin auftritt im Internet oder in sozialen Medien, eine Weltkriegsüberlebende. Es gibt zahlreiche weitere Geschichten, also an der Stelle nochmal die Empfehlung Mutmachermenschen von Marcel Friedrich. Wenn man das googelt, kommt man ganz schnell zu den entsprechenden Links, um sich da nochmal eingehender zu informieren und gegebenenfalls das Buch auch zu kaufen oder eine Lesung von Marcel anzuhören. Marcel, du bist auch großer Fußballexperte, so logischerweise der DFL-Hintergrund. Du bist Mainzer, ein 05er sozusagen, auch von der persönlichen Präferenz. Nur steht am Wochenende das Spiel an, Mainz gegen St. Pauli, ein Abstiegskracher, wie man das branchenspezifisch dann wahrscheinlich nennen mag. Und wir wollten heute einfach mal durch die Gründe gehen, was und vor allem, du hast es ja auch geschafft, diese Geschichten gut zu personalisieren, wer macht den beiden Vereinen Mut, die Klasse zu halten, kommende Saison weiter Bundesliga zu spielen. Wir haben uns jeder drei Protagonisten rausgesucht. Ich kenne deine, du kennst meine noch nicht. Und da kommt jetzt auch übrigens so dein schönes, schräges und total sympathisches Lachen durch auf der Gegenseite des Monitors.
Ich tippe jetzt aber auch mal den einen oder anderen Namen, den du von deinem, euren Club dir rausgesucht hast. Aber der, ja, ich bin gespannt.
Ja, genau. Ich würde sagen, wir spielen uns die Bälle mal gegenseitig zu, so doppelpassmäßig. Du legst vor, dann ziehe ich nach und am Ende können wir das nochmal ein bisschen diskutieren und besprechen.
Sehr gerne. Also man muss natürlich bei Mainz 05 sagen, ein abgrundtief schlechter Saisonstart. 14 Spiele, 7 Punkte, Punkteschnitt von 0,5 pro Partie ist natürlich ganz klarer Schnitt eines Absteigers. Deshalb hat man sich ja jetzt vor 2 Wochen von Trainer Bo Henriksen getrennt, der diese Start eigentlich total angezündet hat, im positiven Sinne, kam hier an und hat den Club vor 2 Jahren aus dem tiefsten Schlamassel gezogen, hat den Club gerettet. Da waren sie in der ähnlichen Situation wie heute und mit einer phänomenalen Rückserie hat Mainz 05 dann noch den Klassenerhalt geschafft und in der Folgesaison sich sogar für den Europapokal qualifiziert. Und das ist ja das Verrückte, dort performt Mainz 05 ja ziemlich gut in der Conference League, aber in der Bundesliga läuft's überhaupt nicht. Und daher ist Mutmacher Nummer 1 der neue Trainer, Urs Fischer. Und der kommt, das wissen wir alle, mit einer großen Vergangenheit von Union Berlin. Der weiß es, auf defensive Stabilität zu setzen. Und das hat man beim ersten Spiel in der Liga schon sehr, sehr eindrucksvoll gemerkt. Da hat Mainz 05 ja beim FC Bayern gespielt und sich ein 2:2 erkämpft. Aus einer extrem stabilen Defensive heraus mit ja dem Abwehrchef 34 Jahre Stefan Bell, der wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen ein Zentrumsspieler für Urs Fischer sein wird. Und Urs Fischer wird erstmal Beton anmischen, weil die Mainzer, das muss man auch am Wochenende jetzt erwarten, die werden die Sterne jetzt noch nicht vom Himmel spielen. Es geht jetzt erstmal um Stabilität und dafür steht Urs Fischer. Das hat er bei Union Berlin herausragend geschafft wie kein anderer. Die Defensive zu einer der besten der Liga zu machen und mit einer ganz ruhigen, sachlichen Art und Weise, ganz anders wie es Bo Henriksen es gemacht hat, der ein sehr emotionaler Trainer war. Und jetzt mit einer ganz sachlichen Art und Weise der Mannschaft ein bisschen Ruhe einzuhauen.
hauchen. Und ich glaube, das braucht die Mannschaft jetzt einen Stilwechsel nach dem emotionalen Bo Henriksen. Und daher glaube ich, hat der Club da vieles richtig gemacht mit dem 59-jährigen Urs Fischer.
Ja, ich freue mich auch, dass er wieder in der Bundesliga ist, auch wenn er jetzt nicht für den spektakulärsten Spielstil steht. Das war ja schon ein Name, der viele Geschichten mitgebracht hat, der dann herausragende Entwicklung bei Union mitverantwortet hat. Man hat sich schon irgendwie gefragt, was ist jetzt für ihn der nächste Schritt, nachdem er da raus war. Lange wurde immer überall gehandelt, nirgendwo hat er es angenommen und jetzt bin ich sehr gespannt, wie er sich da entwickeln wird. Was man übrigens aber auch nochmal dazu sagen kann, was Mainz auch direkt ein bisschen Mut machen kann. Ich habe mir hier so eine Tabelle aufgerufen mit den sogenannten Expected Points. Also es gibt ja die Statistik der Expected Goals, so wie hoch die Torwahrscheinlichkeit ist, kann man, glaube ich, ein bisschen übersetzen. Und daraus die Punkte, die sich ergeben würden, wenn die Spiele alle so ausgehen würden, wie die Expected Goals das sagen würden. Da kann man ja auch ganz gut eine Tendenz ablesen, ob eine Mannschaft eigentlich tatsächlich so schlecht ist oder ob sie einfach nur unfassbares Pech hat, ob sie mit Glück immer Spiele knapp gewinnt und dann sogenannte Overperformance hinlegt. Und Mainz ist tatsächlich der größte Unterperformer der Bundesliga. 7 Punkte erzielt und nach Expected Points müssten sie bereits 14,44 haben. Also sie haben mehr als 7 Punkte weniger geholt, als sie eigentlich hätten holen sollen. Und St. Paulis Wert sollten wir da vielleicht verschweigen. Die sind nämlich, machen wir natürlich nicht, trotzdem nicht, sie sind mit Abstand letzter der Expected Points Tabelle. Sie haben 11,34 Punkte und 11 haben sie in Real. Macht jetzt nicht so viel Mut, aber dafür bin ich ja jetzt hier an der Stelle da, um ein wenig Mut zu vermitteln. Und mein erster Mutmacher ist jemand, der sich selber ein bisschen Mut angeschossen hat in den vergangenen Wochen. Das ist nämlich Martijn Kaas, der Mittelstürmer des FC St. Pauli, als Rekordtransfer geholt worden für mehr als 4 Millionen. Tolle Zweitliga-Karriere hingelegt in Magdeburg zuletzt und bei St. Pauli erstmal überhaupt nicht gezündet. Also nicht nur, dass er Chancen vergeben hat, er ist gar nicht erst in die Position gekommen, sich diese Chancen herauszuspielen. Ganz, ganz selten wirklich mal zum Abschluss gekommen. Hat zwar gut und fleißig gegen den Ball gearbeitet, was bei Alexander Blessin auch immer wichtig ist, war aber nie in der Lage, dann seine Qualitäten vor dem Tor auszuspielen, die man ja im Training immer wieder sehen kann. Also er hat einen sensationellen Abschluss. Wenn er in die Position kommt, ist er unheimlich stark. Kam er nur nie in der Bundesliga. Und das hat sich jetzt ein bisschen durch einen Systemwechsel geändert, dass nicht mehr dieses ganz klassische 3-4-3 gespielt wird, sondern dass es jetzt einen klaren Sechser gibt mit James Sands, dass etwas vorgezogen Joyoshima Fujita und Jackson Irvine sind. Gerade Fujita hat mit Kaas eine sehr, sehr gute Symbiose mittlerweile gebildet, ihm 3 Tore aufgelegt und Kaas kommt jetzt in etwas zentralerer Position viel öfters zu Abschlüssen und die Abschlüsse, die er gekriegt hat, hat er eiskalt reingemacht in Gladbach, im Pokal und jetzt zuletzt 2 in Heidenheim. Also mein erster Mutmacher, der Mittelstürmer Martijn Kaas.
Das kann ich aber sowas von bestätigen. Mir ging es so, als dieser erste Treffer fiel, unter die Latte gehämmert. Ich hatte am Wochenende die Konferenz mir betrachtet und natürlich dann immer besonders aufs Pauli-Spiel geschaut und als dieser erste Treffer fiel, ich dachte schon, das könnte ein richtiger Brustlöser sein. Und so ein Spiel zu gewinnen wie gegen Heidenheim, dann in Unterzahl das Ding zu ziehen, das ist an sich ja schon mal ein Mutmacher. Aber klar, wenn du dann vorne jetzt noch jemanden hast, der dann, bei dem es hoffentlich, so schön, der Ketchup-Effekt, einmal getroffen und dann vielleicht die nächsten, hat auf jeden Fall Lust gemacht, da mehr Molim zu sehen.
Ja, dann sag mal deine Nummer 2, von wem du mehr sehen willst.
Ja, dann konnte ich auch mit einem Stürmer, Benedikt Hollerbach. Der hat in der Bundesliga-Saison noch keinen einzigen Treffer erzielt. Aber das ist der Königstransfer von Mainz 05. Der ist im Sommer für 10 Millionen von Union Berlin nach Mainz gewechselt. Da war der Schatten am Anfang von Johnny Burkhardt riesengroß. Johnny Burkhardt, der zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist, der Mainz 05 personalisiert hat zuvor und der Torgarant Nummer 1 gewesen ist. Da konnte Benedikt Hollerbach nicht anknüpfen bis dato überhaupt nicht. Aber man hat in den letzten 3-4 Wochen gemerkt, er hat jetzt seinen ersten Treffer auch in der Conference League erzielt, in der Bundesliga viel aktiver, viel mehr eingebunden von seinen Mitspielern. Er kommt jetzt Schritt für Schritt. Er kommt Schritt für Schritt und hat die letzten Spiele auch regelmäßig auf dem Platz stehen dürfen. Es war Anfang der Saison auch noch nicht der Fall. Und deshalb ist es für mich ein Mutmacher, wie er jetzt auftritt, weil es hat er schon bei Union Berlin bewiesen, zuvor auch noch in Wiesbaden, dass es ein unfassbar schneller Spieler ist mit sehr, sehr gutem Torabschluss, wenn er seine Situation bekommt. Die kuriose Situation ist, er hat bei Union Berlin bereits mit Urs Fischer zusammengearbeitet. Mhm. Und das noch gar nicht mal so erfolgreich. Der kam damals von Wien Wiesbaden und wurde nicht in den Champions League Kader nominiert, weil er laut Urs Fischer noch nicht so weit war. Und daher war das natürlich jetzt schon so ein bisschen eine kuriose Situation. Jetzt treffen die sich hier in Mainz wieder. Aber Urs Fischer hat ihn beim ersten Bundesligaspiel gegen FC Bayern aufgestellt. Auch da hat Benedikt Hollerbach einen guten Eindruck gemacht und Urs Fischer wurde auch nach ihm gefragt und hat gesagt, hey, ich kenne ihn nicht, der hat sich jetzt entwickelt und ich weiß ihn einzuschätzen und daher glaube ich auch umso mehr, dass er weiter auf ihn setzen wird. Denn wenn du eine gefestigte Defensive hast und ein Bollwerk anmischst, wie es Urs Fischer machen wird, dann brauchst du vorne einen, der in Umschaltsituationen aber ganz schnell vom gegnerischen Tor ist. Und das kann er sein.
Ja, hat ja auch im ersten Spiel, zumindest mit der Systematik, ganz gut geklappt. Mainz extrem effizient gewesen, aus ganz, ganz wenig Chancen das Maximum rausgeholt. Ich lege aber nach mit jemandem, der verhindern wird, dass Benedikt Hollerbach sein erstes Tor schießt. Nikola Vasi, der in dieser Saison so ein bisschen in der Kritik stand, das allerdings, glaube ich, im Großen und Ganzen zu Unrecht. Er hat sich nacheinander in 3 aufeinanderfolgenden Spielen 3 Fehler erlaubt, die jeweils zum Rückstand geführt haben. Auch wirklich Fehler, die sehr untypisch sind. Dicke Böcke gehabt. Und das hat ein wenig darüber hinweggetäuscht, was für eine starke Saison er spielt. Also er hat vergangene Saison eine der besten, die zweitbeste Defensive der Bundesliga mit hauptverantwortet. Um da mal ein paar Werte vorzulesen, er hat vergangene Saison pro Spiel 2,9 Saves, also Paraden gehabt pro Spiel, 71% Quote gehabt, der Bälle, die er gehalten hat, mit dem gesamten Saisonverlauf 9,03 Tore verhindert, also das so diese großen ganzen Statistiken, und ist natürlich unheimlich stark in Erinnerung geblieben. Ich kann mir das mit den Werten von dieser Saison vergleichen. Also vergangene Saison 2,9 sogenannte Saves pro Spiel, 71er Quote. Jetzt ist er bei 3,8, also sogar mehr. Natürlich, St. Pauli kriegt da wesentlich mehr Schüsse aufs Tor, aber er fischt da richtig was raus und bislang bereits 3,76 Tore verhindert. Also er ist ziemlich auf dem Kurs der vergangenen Saison, vielleicht mit minimalen Abstrichen. Und hätte er diese 3 Böcke nicht drin gehabt, würde auch niemand irgendwie den Anschein haben, man könnte kritisch über ihn nachdenken. Und ich glaube, dass er jetzt diese 3 Fehler hatte, normal hat er die über den gesamten Saisonverlauf. Ich glaube, wir werden jetzt deutlich stabilere Leistungen von ihm auch sehen. Und auch er, ein absoluter Musterprofi, kann die Defensive dirigieren, ist der große Rückhalt mit ganz viel Ruhe. Also jeder kennt, glaube ich, seine überragende Elfmeterquote, 6 der vergangenen 7 Elfmeter, die er entschärft hat. Wer ist der Mainzer Elfmeterschütze, Marcel?
Wenn er wieder fit ist, und dann würde ich auf meinen dritten Mutmacher schon mal einen kleinen Hinweis geben. Ja. Das ist Nadim Amiri.
Aber ich glaube, wenn es einen Elfmeter gibt, wird es wahrscheinlich niemanden im Mainzer Kader gehen, der da selbstbewusst und mutig genug ist, sich Nikola Vasil zu stellen, der wirklich alles holt, was da irgendwie möglich ist. Also das ist mein zweiter Mutmacher neben Martijn Kaas, ist Nikola Vasil.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Dann habe ich ja eben schon den Namen gesagt, den ich als dritten Mutmacher identifiziere. Das ist Nadim Amiri, der eine bis dato sehr, sehr schwache Saison gespielt hat für seine Verhältnisse. Der kam mit Bo Henriksen vor 2 Jahren und hat Mainz 05 vom Abstiegskandidaten zum Europapokalteilnehmer mitgeformt als absoluter Anführer. Und nicht nur das, er wurde zum Nationalspieler und macht sich sehr berechtigte Hoffnungen, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Aber die Leistungen, die er bislang in der Saison gebracht hat, die waren alles andere als WM-tauglich. Wirkte total gehemmt, ist eigentlich ein phänomenaler Fußballer, schafft es immer wieder auch aus engen Situationen ganz großartige Lösungen zu finden, hat eine Weitsicht, hat großartige Pässe, seine Standards sind herausragend, aber wirkt unglaublich gehemmt. Und jetzt glaube ich, dass es ihm unfassbar hilft zu wissen, dass Urs Fischer die Defensive stabilisiert, dass er weiß, er kann sich auf seine Hinterleute noch mal mehr verlassen und er kann derjenige sein, der das Mittelfeld, das gesamte Spiel dirigiert, der Akzente nach vorne setzt, der Spieler wie Benedikt Hollerbach, den ich vorhin gerade schon erwähnt habe, einsetzt, in Szene setzt. Und das ist für mich das Herzstück von Mainz 05, Nadim Amiri. Und wenn Urs Fischer es schafft, ihn herzustellen, dann wird Mainz 05 auch, da bin ich total überzeugt, ganz problemlos den Klassenerhalt schaffen, weil in dieser Mannschaft viel mehr steckt. Und dafür ist Amiri der Schlüssel.
Mhm.
Ich bin überzeugt, mit Mutmacher Nummer 1, Urs Fischer, wird es auch gelingen, diesen genannten Mutmacher Nummer 3, Nadim Amiri, zu stabilisieren.
In der Tat würde ich auch sagen, hat Mainz 05 eigentlich viel zu viel Substanz und Qualität im Kader, auch Potenzial im Kader, um abzusteigen. Und der Rückstand zumindest auf den Relegationsplatz mit 4 Punkten ist jetzt auch noch nicht so groß, dass man sagen muss, man muss sich da schon existenzielle Sorgen machen. Sicherlich müssen sie irgendwann anfangen, auch mal dicke zu punkten. Aber in der Tat wäre jetzt Mainz nicht der erste Absteiger, auf den ich zwingend tippen würde. Bei St. Pauli bin ich etwas beunruhigter, aber auch nur etwas, denn ich habe ja auch noch ein Ass im Ärmel, ich habe ja noch meinen dritten Mutmacher und da gebe ich es mir so ein bisschen out of the box und nenne keinen Spieler und nenne auch keinen Trainer und ich nenne einen Funktionär. Mein dritter Mutmacher ist Andreas Bornemann, der Sportchef des FC St. Pauli, der seit 6 Jahren im Amt ist und das mit absoluter Ruhe dort verwaltet und sich auch wirklich überhaupt nicht da irgendwie reinreden und stressen lässt. Ich habe das neulich mal gelesen beim Kollegen in der Süddeutschen, der ihn als Obmann bezeichnet hat, so wie so ein Obmann bei der Kreisfeuerwehr erledigt er seinen Job. Das fand ich ganz treffend, der Obmann Bornemann. Und er hat ja, seine Geschichte ist ja eine Geschichte voller Mutmacher-Stories. Gerade auch beim FC St. Pauli, weil er es oft genug geschafft hat, Kaderumbrüche zu moderieren und auch gerade im Winter immer wieder nachlegen konnte mit Spielern, die letzten Endes dafür gesorgt haben, dass der FC St. Pauli seine Ziele erreicht hat. Ob das nun Klassenerhaltsziele waren, wie auch beispielsweise vergangene Saison, wir erinnern uns an die Winterleihe von James Sands, die sich wirklich ausgezahlt hat als einer der wichtigen Transfers. Noah Weishaupt ist damals gekommen per Leihe. Wir hatten Spieler, die im Winter nachgeholt werden, die wichtig waren für den Aufstieg des FC St. Pauli. Da fällt mir Joscha Kemmlein beispielsweise ein. Und das kann man wirklich bis zu Beginn seiner Zeit hier in Hamburg zurückverfolgen, dass es auch gerade im Winter immer wieder entscheidende Punkte gab. Es gab auch mal einen Trainerwechsel von Timo Schulz zu Fabian Hürzler, der ganz mutig war, als St. Pauli auch, glaube ich, 16. oder 15. war zum Winter hin. Auch das hat sich ausgezahlt und ich bin felsenfest überzeugt davon, dass es jetzt auch in dieser kommenden Transferperiode den ein oder anderen Spieler geben wird, den er im wahrsten Sinn aus dem Hut zaubert. Das sind ja immer Spieler von ganz verrückten Standorten. Ein Japaner wird jetzt beispielsweise gehandelt, oder dann vergangene Saison gab es Abdoulaye Cisse, der ein Gambier, der aus Estland gekommen ist. Spieler, die regelmäßig da aus der dritten englischen Liga geholt werden. Also ein ganz spannendes Scouting, was er da hat. Und eines von denen, natürlich haut nicht jeder Spieler immer rein. Und es sind jetzt wenn jetzt vier Leute kommen würden, dann sind wahrscheinlich zwei Leute auch so, haben den Kurs beispielsweise eines Erik Ahlstrands, auch der im Winter gekommen, ein Schwede, der seit 2 Jahren eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Da wird es auch wieder welche geben, aber es wird eben auch diesen einen oder vielleicht sogar zwei Spieler geben, bei denen man sagt, jo, der steigert die Qualität massiv und damit kann man was anfangen. Letzten Endes unterm Strich muss man ja sagen, neben dem Zufall ist ja auch individuelle Qualität das maßgebende Kriterium darüber, wie Mannschaften dann abschneiden. Und da muss St. Pauli ein bisschen nachlegen und ich bin überzeugt, die werden das auch sehr, sehr klug, verhältnismäßig kostensparend und clever anstellen werden. Also mein dritter Mutmacher, Andreas Bornemann.
Ich meine, du hast jetzt einen wichtigen Punkt genannt, dass in der Winterpause es noch genügend Möglichkeiten gibt, für alle nachzulegen. Auch Mainz 05 wird gewiss nochmal in der Offensive nachlegen, wird für Benedikt Trollerbach sicherlich nochmal einen Partner suchen. Diesen Partner gibt es bislang in der Form nicht, aber wir müssen nochmal auf diese richtungsweise Bedeutung dieser Partie hinweisen. Die beiden stehen unten drin. Die beiden haben jetzt vergangenes Wochenende neuen Mut getankt, um in dem Wording zu bleiben. St. Pauli nach 3 Monaten das erste Mal wieder gewonnen. Mainz holt in München den Punkt. Also die gehen jetzt beide mit ganz, ganz anderem Selbstwert in diese Partie am Wochenende. Und das ist die letzte Partie vor Weihnachten. Und ich glaube, wer es da schafft, 3 Punkte zu holen, der wird ein ganz anderes Weihnachtsfest verbringen. Wir wissen beide, wie wichtig der Kopf ist. Und dafür wäre jetzt ein erfolgreiches Spiel bei diesem Kellerduell eminent wichtig.
Ja, gerade aus der Position von Mainz. Mag sich mal ausmalen, St. Pauli würde das gewinnen. Das ist bei St. Pauli bei 14 Punkten, Mainz bleibt bei 7. Dann sind das schon 7 Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz, je nachdem auch wie die anderen spielen. Bestenfalls sechs, aber das ist schon eine Hausnummer vor Weihnachten, damit so eine Hypothek reinzugehen. Andererseits würde Mainz gewinnen, sind sie auf 1 Punkt dran und dann ist es, glaube ich, alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen und gut. Und für St. Pauli ist das ein ganz schlechtes Gefühl. Also da steht richtig was auf dem Spiel. Ich bin auch sehr gespannt, wie dann tatsächlich die Atmosphäre da so zu greifen sein wird im Stadion, ob man die Nervosität der Mannschaften und auch gerade des Publikums spürt. Also es wird, glaube ich, ein komplett anderes Spiel als dieses Fastnachtsspiel, was ich da im Februar erlebt hatte.
Ich glaube, wir dürfen uns auch fußballerisch nicht zu viel erwarten.
Nein.
Weil St. Pauli kann, genau wie du schon gesagt hast, ja mit einem Punkt gut leben. So, dann hast du Mainz weiter einigermaßen distanziert, du fährst hier auswärts hin, das ist in Ordnung. Also St. Pauli wird hier sicherlich nicht himmelhoch jauchzend nach vorne stürmen. Aber Mainz sucht ja jetzt seine ganz neue Urs-Fischer-Identität, die auf Defensive beruht. Und ich bin mir sicher, Urs Fischer wird nicht den Fehler machen und sagen so, wir müssen ja jetzt gewinnen, wir müssen das Spiel machen. Nein, er wird erstmal seinen Jungs sagen, und Tugenden, defensiv stabil stehen. So, und jetzt hast du 2 Teams, die so in ein Spiel gehen. Ich glaube, gerade die ersten 45 Minuten werden eher harte Kost.
Davon gehe ich auch aus, wobei St. Pauli ja zumindest gezeigt hat, dass sie nach vorne spielen können, also dass sie das nicht verlernt haben nach einem guten Saisonstart. Gegen Heidenheim die erste Halbzeit, die war wirklich ganz stark, auch gegen eine defensive Mannschaft. Dann gab es den Platzverweis, dann haben sie es gut zu Ende gemauert, aber sie haben zumindest offenbart, dass es noch drin ist im Team.
Und ich meine, am Ende gibt es dann auch keinen Schönheitspreis, klar, es steckt in beiden Teams ja irgendwie drin, aber ich glaube, in so einer Partie gibt es nur Schönheitspreis und ich habe auch noch einen Wert mitgebracht.
Ja, sehr gerne.
Der Wert 14,77. Hast du eine Idee, was das für ein Wert sein könnte?
14,77. Also ich hatte ja vorhin die Expected Points, die bei Mainz auch da lagen, aber das werden sie nicht sein. Sag du es mir.
Ich verrate es dir. Und zwar ist das die Kilometerlaufleistung von Leonard Maloney. Defensivspieler von Mainz 05. Der ist beim Spiel gegen Bayern München 14,77 Kilometer gelaufen. Das ist Topleistung seit Datenerfassung der Fußball-Bundesliga. Und wenn wir wissen, wie manche früher so durch den Platz gestürzt sind, glaube ich, dass es auch seit Bundesliga-Gründung.
Das ist ja sensationell. Ja.
Leonard Maloney hat den bisherigen Rekordhalter Darida von Hertha BSC abgelöst und hat eben, deshalb ist es für mich das personalisierte Beispiel, gegen Bayern München nicht so häufig den Ball gesehen, aber dadurch unfassbar wichtige Arbeit geleistet, Räume eng gemacht und das wird Mainz 05 auch weiter tun mit ganz vielen harten Arbeitern wie ein Stefan Dell, wie ein Dominik Kohr, der jetzt das zweite Mal sogar schon wegen gelber Karte gesperrt war, Hardcore ja sein Spitzname und da wird ganz, ganz viel Fußball gearbeitet werden am Sonntag.
Ne. Ich werde es mir vor Ort anschauen. Du diesmal leider nicht, aber du bist völlig zu Recht anderweitig beschäftigt. Was als Rausschmeißer noch, du musst ja ein bisschen Mut machen. Wie viel Mut kannst du mir vielleicht auch machen, dass wir kommende Saison wieder ein Fastnachtsspiel Mainz 05 gegen St. Pauli in der Bundesliga erleben?
Also ich bin total überzeugt, dass Mainz 05 mit Urs Fischer diese Stabilität jetzt wiederfindet mit genannten Mutmacher-Spielern. Dafür ist Mainz 05 zu gut und mit Urs Fischer kehrt jetzt Stabilität ein und Mainz 05 wird es auf jeden Fall packen. Und als ich am vergangenen Wochenende diese Euphorie im Millerntor-Stadion vom Fernseher miterlebt habe, Torjubel und wie die Mannschaft dann angepeitscht wurde, den Sieg in Unterzahl über die Zeit zu bringen. Der Mutmacher Nummer eins ist sowieso das gesamte Umfeld bei St. Pauli, wie man da zusammenhält und welche positive Spirit da immer herrscht, das ist großartig. Da bin ich überzeugt. Pauli weiß, es geht für den Club nur um Klassenerhalt, wird es am Ende deshalb auch schaffen, knapp. Und daher freue ich mich sehr auf ein neues Fastnachtsspiel in der nächsten Saison.
Sehr schön. So kann ich dich dann auch beruhigt entlassen, lieber Marcel. Hab herzlichen Dank. Du musst zum nächsten beruflichen Termin. Vielleicht noch ganz kurz, wo kann man dir demnächst lauschen, was vielleicht auch für die Hörer hier interessant ist?
Die nächsten Termine im Januar, Februar finden unter anderem in Mainz, in Frankfurt, auch in Augsburg und in Bamberg statt. In Hamburg sind wir gerade in der Terminfindung. Von daher würde ich immer vorschlagen, einen Blick auf meine Website und meine Social-Media-Kanäle zu werfen. Da verkünde ich immer die aktuellsten Termine. Und vielleicht machen wir sogar mal was zusammen, lieber Robert.
Wer weiß. Ich hätte nichts dagegen. Von daher, dir vielen Dank und alle, die zugehört haben, ebenfalls herzlichen Dank. Wir sprechen uns wieder spätestens nach der kurzen Winterpause vor dem ersten Spiel des FC St. Pauli, was danach wieder stattfindet. Und ich bin nicht so vorbereitet, um zu wissen, gegen wen es geht. Aber es wird, glaube ich, ein spannendes und ein wichtiges Spiel. Abhängig vom Ausgang in Mainz.
Und dann hätte ich doch noch einen ganz kurzen Rausschmeißer, denn wir gehen ja jetzt auf Weihnachten zu und ja, andächtige Zeit, besinnliche Zeit, will das vielleicht allen Hörerinnen und Hörern nur nochmal mitgeben, geht respektvoll und verständnisvoll mit euren Leuten um. Wir wissen, Weihnachten, da geht man sich schnell mal auf den Senkel, wenn man viel Zeit miteinander verbringt. Versucht nicht direkt an die Decke zu gehen, sondern versucht ein bisschen Verständnis zu haben für eure Leute. Das sind die wichtigsten, die engsten Menschen, und zerfleischt euch nicht. Habt manchmal ein bisschen mehr Geduld und ein bisschen mehr Schmunzeln auf den Lippen, und dann geht's uns allen besser.
Ich weiß schon, warum ich dich eingeladen habe, Marcel. Ich muss da gar nichts weiter hinzuzufügen. Und da dir herzlichen Dank und bis demnächst.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.